Einmütigkeit ist gut und erstrebenswert. Aber was, wenn sie verloren geht? Einheit kann man doch nicht erzwingen. Und in der Regel geht sie spätestens dann kaputt, wenn Ungerechtigkeit empfunden wird. So auch in der Jerusalemer Urgemeinde. Ich lese den Predigttext für heute aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glauben und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Gleich der erste Vers nimmt uns mitten hinein in eine fertige Szene. Sozusagen Vorhang auf, fertiges Bühnenbild. Und was erfahren wir? Erstens, die Gemeinde befindet sich in einer akuten Wachstumsphase. Zweitens, es gibt offenbar zwei Fraktionen in der Gemeinde. Einheimische Juden, genannt Hebräische, und Aussiedler, hellenistische, also aus griechischen Gebieten stammende Juden. Drittens erfahren wir, es gibt offensichtlich ein diakonisches Projekt, eine Art Suppenküche, jedenfalls tägliche Versorgung von Witwen und wohl auch anderer Bedürftiger. Schließlich gibt es viertens einen Konflikt, eine Unzufriedenheit, die sich durch Murren bemerkbar macht. Die Zuwanderer fühlen sich benachteiligt oder gar übersehen bei eben dieser Suppenküche oder Tafel. Soweit die Kulisse, auf der sich die folgende Handlung entwickelt. Interessant, der Keil wird nicht durch unterschiedliche geistliche Ansichten hervorgerufen, sondern durch äußere Unstimmigkeiten. Ich glaube, dass die wenigsten Konflikte in Gemeinden wirklich geistlicher Art sind, selbst wenn sie mit geistlichen Argumenten ausgefochten werden. Andererseits sind die ganz handgreiflichen praktischen Dienste in der Gemeinde nicht auch geistliche Dienste? Der Fortgang der Geschichte wird es an den Tag bringen. Interessant ist auch die Reaktion auf die Unstimmigkeit. Murren macht sich breit. Das griechische Wort an dieser Stelle meint unwilliges Murren oder heimliches Gerede. Also, es wird nicht laut angesprochen, was einem stinkt, sondern so ein ungutes Getuschel geht durch die Gemeinde. Man redet schon, aber hinter vorgehaltener Hand und nicht mit den Leuten, die es betrifft. Das ist wie ein sachte aufziehendes Gewitter. Irgendwo grummelt es so ein bisschen, aber noch ist nicht klar, woher das kommt und wie weit das weg ist. Aber es bahnt sich etwas an. Solche Art der Problemanzeige ist problematisch, denn sie ändert selten die Situation, vergiftet das Klima, die Gemeinschaft und sie geht an die eigene Substanz. Aber es ist ja tatsächlich ein Problem vorhanden. Da ist nicht nur ein nebulöser Nörgelgeist. Es muss zur Sprache kommen, andernfalls geht die Einmütigkeit wirklich kaputt, die ja bereits leidet, sowohl unter der Benachteiligung als auch unter dem Murren. Eine erste Überschrift, Gemeindestruktur. Der erste Punkt beim Bühnenbild war ja, dass die Gemeinde sich in einer Wachstumsphase befindet. Die Gemeinde verändert sich also gerade. Veränderungen in der Gemeinde fordern auch eine Änderung der Struktur. Bislang war alles unbürokratisch, auf kurzem Dienstweg machbar und lief problemlos. Man könnte die Struktur nennen, die Apostel regeln alles. Klammer auf, die meisten kleinen Gemeinden funktionieren so, Gründungsprojekte auch. Klammer zu. Mit dem Wachsen der Gemeinde funktioniert diese Struktur aber nicht mehr. Der Konflikt bringt es an den Tag. Aber genau genommen ist das ein ganz normaler Vorgang, ein natürlicher Prozess. Es ist schlicht und ergreifend eine Strukturveränderung nötig. Klarere Strukturen, bessere zweckmäßige und klar strukturierte Aufgabenverteilung. Manche haben Angst vor zu viel Struktur, Angst vor Überregulierung. Und das gibt es ja tatsächlich. Aber oftmals versteckt sich hinter der Sorge vor zu viel Struktur die Angst, loslassen zu müssen, Kompetenzen abgeben zu sollen, Kontrolle zu verlieren. Im Übrigen bin ich der Meinung, es gibt nicht viel oder wenig Struktur, sondern nur zweckmäßige oder unzweckmäßige Struktur. Ja, selbst Chaos hat durchaus auch Struktur, nur eben keine hilfreiche. Eine gute Struktur zeichnet aus, dass sie Arbeit erleichtert und dem Leben dient. Fatal wird es, wenn die Struktur über dem Leben steht und das Leben bestimmt. Und das kann durch Überregulierung genauso passieren wie im Chaos. Das Leben ist nicht für die Struktur da, sondern die Struktur muss dem Leben dienen. Mal sehen, wie die Apostel den Strukturwandel angehen. Meine zweite Überschrift: Konfliktmanagement durch Arbeitsteilung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und bei dem Dienst des Wortes bleiben. Das Erste, was mir auffällt, die Apostel lassen sich nicht verrückt machen und ihre Arbeit in Frage stellen. Ihre Arbeit, der Dienst am Wort, darf nicht vernachlässigt werden. Sie geben dem Druck nicht nach. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Auch nicht dem Druck der Erwartungen der Nörgler. Na gut, dann legen wir eben die Bibel erstmal weg und streifen die Kittelschürze über. Wenn eine Leitung immer den Erwartungen der Gemeinde hinterherläuft, hört sie auf zu leiten. Wenn sie einen Kurs für richtig befunden hat, dann sollte sie diesen Kurs auch beibehalten. Nicht mit dickem Fell und tauben Ohren, aber mit großer Überzeugung und Überzeugungskraft. Dass die Apostel bei ihrem Festhalten an ihrer Berufung und Beauftragung trotzdem hör- und lernfähig bleiben, macht der Fortgang deutlich. Sie gelangen beim Zuhören zu der Einsicht: Wir können nicht alles abdecken. Das mag banal klingen oder selbstverständlich, aber das war es bis dahin eben nicht. Bislang ging es gut mit dem Prinzip: Wir machen alles und wir schaffen das. Jetzt wächst die Einsicht, vielleicht sogar schmerzlich: Wir können nicht alles abdecken. Aber diese Einsicht führt zu einer weiteren: Wir müssen auch nicht alles abdecken. Diese Einsicht hat etwas Befreiendes. Die erste, nicht alles abdecken zu können, kann beklemmend sein, kann unter Druck setzen. Eigentlich müssten wir. Wir müssen nicht alles abdecken. Das ist befreiend und unverzichtbar für die Leiter- und Mitarbeiterpflege. Die erste Konsequenz wird sein: Prioritäten setzen. Bei den Aposteln ist das der Dienst am Wort. Die zweite Konsequenz heißt: Loslassen und abgeben. Die Lösung liegt eben nicht in eierlegenden Wollmilchschweinen, nicht im Verheizen von Mitarbeitern und auch nicht in einer Entmündigung der Gemeinde. Denn manches nicht loslassen können von Leitern entmündigt eine Gemeinde und erzieht sie zu trägen Konsumenten, deren Aktivität sich schließlich auf das Murren beschränkt, wenn irgendwo die Säge klemmt. Noch ein sehr kluger Schachzug fällt mir bei der Krisenbewältigung der Apostel auf. Sie stellen ihre Diakonie des Wortes eine Diakonie der Tische gegenüber. Allein diese Formulierung lässt keine Wertung unterschiedlicher Dienste zu. Beides sind gleichrangige Dienste und gleichermaßen wichtig und wertvoll. Ich glaube aber, dass es nicht nur um eine geschickte Formulierung geht, sondern um eine geistliche Haltung. Dennoch grenzen die Apostel beide Dienste ja klar voneinander ab. Sie laufen dabei Gefahr, dass sie scheinbar doch eine Wertung vornehmen. Denn wer eine Arbeit abwählt zugunsten einer anderen, macht sich doch verdächtig, den abgewählten Dienst minder zu schätzen, oder? Aber hier geht es nicht um angenehm und unangenehm oder prestigeträchtig und unbeachtet, sondern um Berufung. Das wird an den Aposteln selbst ebenso anschaulich wie an dem Prozedere, das sie für den Tischdienst vorschlagen. Dass die Apostel den Tischdienst auf dieselbe Ebene heben wie ihren Wortdienst, gibt einem anderen Grundsatz Gewicht. Es wird keine glaubwürdige Wortverkündigung geben ohne praktische Diakonie. Und zugleich wird jede Diakonie ohne geistliche Grundlage ihre Substanz verlieren und die Gemeinde entleeren. Meine dritte Überschrift: Konfliktmanagement durch Einbeziehen der gegnerischen Fraktion. Eine interessante Frage: Wie lösen die Apostel den Konflikt? Über Selbstrechtfertigung? Über Beschuldigen der Nörgler oder der Aussiedler, die scheinbar zu dumm sind, ihre eigenen Interessen zu vertreten? Die Antwort lesen wir in Vers 3. Seht euch um nach Männern in eurer Mitte. Die Konfliktgegner, die Murrenden im Abseits, die werden ernst genommen. Ihr Anliegen wird ernst genommen und in alle weiteren Überlegungen einbezogen. Da wird nichts glatt gebügelt oder unter den Tisch gekehrt. Und sie werden als Personen ernst genommen und wertgeschätzt. Sie werden in die Konfliktlösung einbezogen. Seht euch um nach Männern in eurer Mitte. Das Problem der einen Fraktion wird zum Problem der gesamten Gemeinde gemacht und dann auch gemeinsam eine Lösung angestrebt. Meine vierte Überschrift: Mitarbeitergewinnung. Für mich wird nochmal spannend, wie nun die Mitarbeiter aus dem Kreis der Aussiedler gewonnen werden sollen. Nichts mit: Ach kommt, stellt euch mal nicht so an, das kann doch wohl kein Problem sein. Da werden sich doch wohl ein paar Leute finden. Pizza ausfahren kann doch jeder. Stattdessen: Seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Hier findet das vorhin gesagte Ausdruck. Die Personen werden ernst und wichtig genommen und ebenso das Anliegen. Die Gleichwertigkeit jedes Dienstes wird hier ernst genommen und lebendig. Auch der Tischdienst ist eine ganz und gar geistliche Aufgabe. Zumindest in der Gemeinde. Nach fachlicher Kompetenz wird hier offensichtlich gar nicht gefragt. Stattdessen erfüllt vom Geist und mit Weisheit. Essen ausgeben kann vielleicht wirklich jeder. Und ein diakonisches Projekt entwickeln mancher. Aber weil es eben ein zutiefst geistliches Verständnis von jedwedem Dienst geht, ist das Wie genauso wichtig wie das Ob. Es geht um mehr als Pizza ausfahren. Es geht darum, dass konkrete Menschen die konkret praktische Liebe Gottes erfahren. Und weil das so eine wichtige geistliche Aufgabe ist, wird eine öffentliche Diensteinführung mit Handauflegung durchgeführt. In dieser Diensteinführung liegt Wertschätzung, liegt in Pflichtnahme, also eine Verbindlichkeit, eine Berufung. Die wirft man ja auch nicht einfach weg. Und die Projektmanager werden unter Gottes Schutz und Segen gestellt. Das Handauflegen bedeutet Weitergeben von Bevollmächtigung und Autorität und zugleich Loslassen. Loslassen und Übertragen dieser Autorität seitens der Apostel, eben mit Handauflegung. Mit dieser Handauflegung geben sie die Autorität aus der Hand. Schließlich fünftens, Mitarbeiterwachstum. Zwei der sieben Ausgewählten finden wir später wieder als Verkündiger des Wortes, Stephanus und Philippus. Wer treu seinen Dienst tut, den Gott ihm aufgetragen hat, wer seine Berufung lebt, der wird als Mitarbeiter wachsen. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, sagt Jesus im Gleichnis von den anvertrauten Funden in Matthäus 25, Vers 21. Es scheint ein Prinzip Gottes zu sein, das Bewähren im Kleinen und dann Wachsen zu Größerem. Gott überfordert uns nicht, aber er unterfordert uns auch nicht. Und im Kleinen bereits dürfen und sollen wir lernen, dass es um Dienen geht und nicht um Herrschen. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Was für eine Schlussnote unsere eine Konfliktgeschichte. Ich glaube, der Konflikt war wichtig und ein Segen für die Gemeinde, weil er eine wichtige Weichenstellung herausgefordert und ermöglicht hat. Eine Weichenstellung, ohne die weiteres Gemeindewachstum nicht möglich gewesen wäre. Also vertrauen wir darauf. Gott segnet uns nicht nur, indem er uns alles glatt gehen lässt. Vielleicht segnet er uns mehr an den Knackpunkten unseres Lebens und Gemeindelebens. Amen.